Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Lisa Marie Jeckel.
Alter?
31 Jahre alt.
Geburtsort?
Weilburg an der Lahn.
Beruf?
Landtagsabgeordnete.
Okay. Haben Sie Hobbys und haben Sie Zeit dazu?
Ja und nein. Also ich habe Hobbys. Ich habe Pferde, ich reite. Leider habe ich viel zu wenig Zeit für die. In den letzten 2 Wochen bin ich nur 2-mal aufs Pferd gekommen und man sollte die eigentlich schon jeden Tag trainieren. Zum Glück habe ich ein paar Mädels, die mir helfen. Also ich habe leider viel zu wenig Zeit, ja.
Wir sprechen gerade in turbulenten Zeiten für die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, muss man einfach sagen. Jeder, der sich für politische Dinge gerade interessiert. Es ist nicht so, wie es geplant war.
Nein, absolut nicht. Und gerade die letzte Woche habe ich so 15 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet, viel zu wenig geschlafen, auch Samstag und Sonntag. Und dann fallen die Pferde leider ein bisschen hinten runter.
Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei Ihnen? Also muss kein Spruch sein, sondern einfach eine Sache, wie Sie das anpacken?
Also ja, man könnte sagen, mein Motto könnte sein, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Natürlich immer mit Respekt vor anderen. Ich möchte jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber ich glaube, man kann sehr, sehr viel schaffen, wenn man an sich glaubt und hart dafür kämpft.
Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Also ich glaube, viele sagen, ich bin ein Workaholic, beziehungsweise, dass ich sehr ehrgeizig bin und zielstrebig. Und das ist so, glaube ich, das, was die meisten Menschen an mir sehen und auch öfter sagen, dass sie das bewundern, dass ich so viel arbeiten kann. Ich habe ja neben dem Landtag auch mein Referendariat erfolgreich abgeschlossen, bin jetzt Volljuristin und das habe ich alles nebenbei gemacht und auch mein Gewerbe neben dem ersten Staatsexamen, neben dem Studium aufgebaut, meinen Pferdebetrieb, meinen kleinen Reitstall geleitet und ich habe schon immer alles Mögliche gleichzeitig gemacht, wo andere eigentlich sagen, ein Vollzeitjob nach dem anderen, habe ich 2 gleichzeitig gemacht. Und das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft, die die meisten Leute in meinem Umfeld sehen und meine herausragendste Eigenschaft ist quasi.
Ich kann das nachvollziehen.
Und ich rede viel.
Auch gut.
Meine Mutter hat immer gesagt, man muss die Klappe, wie hat sie das gesagt? Wenn ich sterbe, dann muss man meine Klappe extra tot machen oder irgendwie sowas. Da gibt es doch so einen Spruch. Also okay. Ich habe schon immer viel geredet.
Dann bin ich schon mal beruhigt, weil das ist ja das, was wir jetzt auch in den nächsten Stunden brauchen. Insofern ist das schon mal gut. Und ich finde das ziemlich, wir leben ja heute in so Zeiten, ich weiß nicht, ich habe vor kurzem in einer Sendung hier einen Shitstorm gehabt, weil ich mich für die Leistungsgesellschaft ausgesprochen habe. Da haben dann irgendwelche Leute auf Social Media diskutiert, was das so wäre. Und ich bewundere das. Ich finde, dass Menschen, die etwas erreichen wollen, Menschen, die etwas tun und wenn sie viel tun und Spaß daran haben, ich bewundere das und ich glaube, dass wir einen Ruck in unserer Gesellschaft brauchen, dass es noch viel mehr von diesen Menschen gibt.
Das glaube ich auch. Wir müssen wieder an dieses Leistungsdenken zurückkommen, damit der Sozialstaat auch funktioniert. Weil irgendwoher muss ja das Geld kommen, dafür, dass man die Leute unterstützen kann, die es brauchen. Und dafür muss es auch Leute geben, die viel arbeiten, ja.
Lisa Marie Jeckel ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie sitzt für die Freien Wähler im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Wie es dazu kam, das erfahren wir heute hier im Gespräch mit ihr bei Antenne Mainz. Lisa Marie Jeckel ist meine Gesprächspartnerin.
Erzählen Sie mir was über Weilburg.
Weilburg. Ich bin da geboren, weil das Krankenhaus in Limburg meiner Mutter nicht so gepasst hat. Also da habe ich tatsächlich gar nicht so viel Bezug. Wir haben in Limburg gewohnt, in Hessen. Und sie ist nur, um mich zur Welt zu bringen, nach Weilburg gefahren. Später habe ich da einmal eine Woche ein kleines Praktikum gemacht im Rahmen meines Studiums bei einem Anwalt. Es ist sehr schön da, aber wir waren beim Tierpark Weilburg immer. Genau, meine Großeltern und ich, wir waren immer im Tierpark von Weilburg. Da war ich tatsächlich letztens auch erst mit meiner Nichte und meiner Schwester. Und das ist sehr schön, das kann ich nur jedem empfehlen. Da laufen auch Rehe rum, die sich mit Blättern füttern lassen. Also die sind total gewöhnt an die Menschen. Und meine Nichte war, die ist erst 1,5, die war unfassbar begeistert.
Also war Limburg das Zentrum der Kindheit?
Ja, richtig, Limburg. Bis 2019 tatsächlich.
Okay, das heißt also dort aufgewachsen.
Zur Schule gegangen, alles, ja.
Da tue ich Limburg wahrscheinlich unrecht. Ist schon eine richtige Stadt, ne?
Ja, aber ja. Und Limburg kennt man leider hauptsächlich wegen dem Bischof und dem Taubentöten. Also zwei sehr unschöne Themen, die man mit Limburg in der überregionalen Presse verbindet. Aber eigentlich ist es eine total schöne kleine Stadt. Also die Altstadt ist wunderschön erhalten.
Da sind auch viele so Geschäfte noch. Also das heißt, es ist gar nicht so kettenmäßig, ne? Das sind viele noch so traditionelle Geschäfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, richtig. In den ganzen kleinen Fachwerkhäusern sind ganz, ganz viele kleine, süße Läden. Also es ist schon sehr schön, sehr urig. Und dann mit dem Dom, in dem ich auch getauft worden bin übrigens. Und wirklich eine tolle Stadt, kann ich nur empfehlen, mal dahin zu gehen.
Und das heißt, das war auch die Zeit, logischerweise Grundschule, weiterführende Schule, ist alles in Limburg passiert?
Kindergarten, Grundschule war in Linter, Limburg-Linter. Das ist ja quasi ein bisschen abseits gelegener Ortsteil. Und da hat meine Oma gewohnt, da waren wir dann auch immer, haben da gewohnt bei meiner Oma. Also meine Oma hat mich quasi auch großgezogen, also die war schon mein Leben lang für mich da. Und dann sind wir später nach Blumenroth, ein Ortsteil auch von Limburg, aber näher dran gezogen. Und dann bin ich da in Limburg aufs Gymnasium gegangen.
Das ist eine Frage, die stelle ich in jeder Sendung, aber Sie waren bestimmt eine gute Schülerin. Ich hätte jetzt von dem Ergebnis, also, was danach kam, hätte ich jetzt gedacht, dass Sie das auch tough genommen haben.
Ja, habe ich. Also ich hatte eine Wette mit meinem Onkel am Laufen. Der hatte einen Schnitt von, ich glaube, 1,9 oder so. Da 8 meine Lieblingszahl ist, dachte ich, ich mache 1,8. Ich habe mir das alles schön ausgerechnet, dass ich ein 1,8er Abi mache. Und habe aber, also mit 14 hatte ich meinen ersten Nebenjob. Da habe ich Zeitung ausgetragen, damit ich meine Rentenbeteiligung bezahlen kann. Meine Mutter hat immer gesagt, Jojo, darfst du machen, aber du musst halt selbst dafür aufkommen. So war das. Mit 16 ist mein...
Aber was Normales, ich wünsche mir, dass das Normalität wird. Wenn man etwas möchte, hat es einen Preis und Bedarf eines Aufwandes, um dann auch sich darüber freuen, sind wir wieder bei dem Thema, das erreicht zu haben.
Richtig, genau so. Und so wurde ich erzogen. Ich musste auch überall mit dem Bus und mit dem Fahrrad hinfahren. Meine Mutter ist ein größer, sehr, sehr großer Öko, könnte man sagen. Also sie hat schon immer gesagt, hier, wir müssen Sprit sparen, Umwelt und so weiter. Und deswegen musste ich überall irgendwie alleine hinkommen und halt mir die Sachen. Sie hat natürlich auch was dazugegeben. So ist es nicht. Also so ein paar Hobbys hat sie finanziert. Aber sie hat gesagt, alles, was über das Normale, also einmal die Woche Reitstunde, okay. Aber ich wollte ja eine Reitbeteiligung haben. Ich wollte ja dreimal die Woche reiten. Das musste ich dann selbst bezahlen. Und mit 16 wurde die Reitbeteiligung verkauft. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich war am Boden zerstört. Ich habe eine Woche lang nur schwarz getragen und nicht geredet mit 16. War ein bisschen dramatisch veranlagt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja gut, wenn du so unglücklich bist, du darfst dir ein Pferd kaufen. Wir leihen dir das Geld, aber für den Unterhalt und alles musst du selbst aufkommen. Ich erlaube es dir quasi, aber ich werde dich nicht unterstützen. Also auch bei der Pferdesuche. Ich habe alles alleine gemacht, musste aber dann noch ein bisschen mehr arbeiten mit 16. Also ich hatte 4 Jobs. Ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe Nachhilfe gegeben. Ich habe in einer Pizzeria als Telefonistin gearbeitet und ich habe Ställe gemistet für 3 Euro die Stunde damals noch. Das war sehr schön, ein Knochenjob. Aber das habe ich alles gemacht und dann war halt da noch die Schule. Und leider war das nicht so gut für meine Gesundheit, dass ich so viel gearbeitet habe, Schule. Und dann wollte ich auch noch jeden Tag zu meinem Pferd hin, als ich das dann endlich hatte, ist ja klar. Und dann habe ich leider chronische Rückenprobleme bekommen. Also ich war insgesamt 5 Wochen in Schmerzkliniken, also einmal auch in Mainz. Und habe 80% Wasserverlust von einer Bandscheibe gehabt und Osteoporose, Skoliose und so. Also ich war in einem halben Jahr 270 Fehlstunden hatte ich. Ich war also kaum in der Schule, weil ich konnte nicht sitzen. Das hat so, oder auch still stehen, das konnte ich nicht. Das hat so wehgetan im Rücken. Und die Lehrer haben dann leider gesagt, jo, die war nicht da. Und wenn ich da war, ich habe es mir extra aufgeschrieben, habe ich mich immer eingebracht im Unterricht. Meine Mutter hat gesagt, mach dir Striche, wie oft du dich meldest und so, dass man da so ein bisschen was an der Hand hat. Habe ich gemacht. Aber die haben trotzdem gesagt, ja, nee, wir geben der 0 Punkte. Ist ja unfair den anderen gegenüber, so nach dem Motto. Schriftlich war ich zum Glück immer noch gut genug, habe 10 Punkte geschrieben, aber dann war ich am Ende halt nur bei 5 Punkten im Schnitt, ne? Und das war halt sehr schwierig. Das war in der 12. Klasse. Und dann war das Abi entsprechend natürlich auch schwierig für mich, aber ich wollte es durchziehen, ich wollte nicht wiederholen und habe dann am Ende tatsächlich nicht so ein richtig gutes Abi. Ich kann es ja hier sagen, ich habe nur 3,0 im Abi, aber man kann damit auch Volljuristin werden. Also an alle da draußen, man kann das auch mit nur 3,0 schaffen.
Und letztendlich, das ist ja das Ding, wen interessiert es heute noch? Also wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, wann wurde das gefragt? Antenne Mainz
interessiert es, aber ansonsten niemand.
Genau, wann wurde das gefragt, ja?
Ja.
Und Ich habe abgebrochen, Schulabbrecher. Es ist irgendwann egal, es interessiert niemanden mehr. Wenn man seinen Weg geht, ist es vorbei. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal, wenn man manchmal das Gefühl hat, ja, andere Dinge machen zu müssen. Also klar, wenn man irgendwie kurz vorm Abschluss steht, sollte man das durchziehen. Aber manchmal ist es auch okay, andere Wege zu gehen.
Ja, genau. Und mir wurde auch tatsächlich geraten, gar nicht erst ins Gymnasium zu gehen. Ich war ja zu still, zu schüchtern. Ich war sehr schüchtern früher, sehr zurückhaltend. Und dann, als ich dann Abi gemacht habe, das merkt man mir jetzt nicht mehr so an, als ich dann Abi gemacht habe, wurde mir gesagt, ja, nicht auf eine große Uni, kein Jura, viel zu schwer, das schaffst du nicht und so weiter. Aber man kann das schaffen, wenn man an sich selbst glaubt und dann halt auch hart dafür arbeitet.
Sind das so Triggersätze? Also das sind meine Triggersätze, wenn jemand sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Das spricht mich sehr an.
Ja, also es geht. Ich fühle mich dann auch, wenn ich irgendwas will und man mir sagt, das schaffst du nicht, dann will ich es natürlich trotzdem beweisen. Aber wenn, also ich würde jetzt deswegen nicht irgendwas anders machen, als ich es mir vornehme. Also,
nein, es muss passen. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will dahin und dann sagt jemand, nö, das schaffst du eh nicht, dann ist das für mich eher noch die Motivation jetzt zu sagen, genau. Das heißt, war das dann nach der Schule? War das dann gleich Jura? Ging das gleich in die Richtung?
Tatsächlich nicht. Also ich habe überlegt, was möchte ich später im Beruf machen und irgendwie kam ich auf Steuerberater, weil ich hatte, ich hatte Mathe und Deutsch Leistungskurs und das waren auch die Fächer, die mir am meisten gelegen haben. Also Mathe habe ich immer schon geliebt und Deutsch ist sowieso, ich habe irrsinnig viele Bücher gelesen, als ich noch Zeit hatte und deswegen da war ich einfach gut. Und dachte, ja, das würde sich ja so ein bisschen verbinden. Textaufgaben, Mathe-Textaufgaben ist ja quasi wie Steuerrecht. So ein bisschen. Und dann habe ich also Wirtschaftsrecht in Wiesbaden studiert. Und da gab es halt auch Volkswirtschaftslehre, BWL, Marketing und so Fächer, aber auch die rechtlichen Fächer. Also Schuldrecht und Sachenrecht hatten wir da, Handelsrecht hatten wir auch. Und ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, also dieses ganze Marketing und so, das muss man halt so relativ auswendig lernen. Und bei den juristischen Sachen kann man einfach mit dem Gesetz arbeiten und sich denken, was klingt logisch für mich und kann damit dann arbeiten. Und das hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ich kann auch mit komplett Jura noch Steuerberater werden und habe einfach, weil mir die Fächer am meisten Spaß gemacht haben, gesagt, so, ich gehe jetzt an die richtige, also vorher war es eine Fachhochschule, ich gehe jetzt an die Universität und ich studiere richtig Jura, dann mache ich das. Ja, und so kam das dann, dass ich Jura studiert habe.
Und wo?
In Gießen.
In Gießen, okay.
Genau,
Und auch schon erfolgreich, wie wir in den ersten Minuten des Gesprächs gehört haben.
Genau, tatsächlich sogar schnell. Aber gut, ich hatte ja auch schon Sachenrecht, Schuldrecht vorher ein bisschen gemacht. Und dann habe ich nach 7 Semestern mein Examen geschrieben. Das ist zügig für alle, die sich ein bisschen mit Jura auskennen, die wissen das.
Und wo sollte es beruflich hingehen?
Also ich wollte dann trotzdem noch als Steuerberater irgendwann arbeiten. Also man braucht ja dann ein bisschen Berufserfahrung und dann kann man das Steuerberaterexamen machen. Das war eigentlich mein Ziel. Und dann wurde ich halt, als ich gerade scheinfrei war, gefragt, ob ich für den Landtag kandidieren will. Und dachte, jo, ich habe jetzt nur noch das Examen vor mir, dann kann ich auch mal was Neues jetzt anfangen, sonst wird es ja schnell langweilig. Und so kam das dann, dass ich dann von dem Steuerberaterexamen erstmal Abstand genommen habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal kommt. Ich will es nicht ausschließen, aber ich schaue mal, wie es jetzt in der Politik weitergeht. Und vielleicht mache ich auch ein bisschen Pferderecht oder so. Also das könnte ich mir auch vorstellen.
Das heißt, es gab irgendwo schon ein politisches Engagement bei Ihnen?
Erst als ich für den Landtag drauf angesprochen wurde, tatsächlich.
Okay,
also,
wow.
Ja, also meine Mutter war vorher schon so ein bisschen bei den Freien Wählern aktiv und da hat sie mir auch schon Unterschriftenlisten unter die Nase gehalten und so. Und ich habe die dann beim Wahl-O-Mat auch, man kann das ja ankreuzen, wer dabei sein soll. Und dadurch wurde ich auf die aufmerksam, habe die halt mit angekreuzt bei den anderen Parteien und die waren dann auf einmal direkt ganz oben. Da dachte ich, ja, okay, cool, dann kann ich die auch wählen, ne? Und dann wurde ich gefragt, so hier, Freie Wähler, wie sieht's aus? Willst du nicht sogar mitmachen? Könntest sogar für den Landtag kandidieren. Wir brauchen noch Direktkandidaten. Und dadurch kam das erst vorher, muss ich gestehen. Ich habe so viel gearbeitet, so viel zu tun gehabt mit Studium, Arbeit nebenbei und allem drum und dran. Ich habe ja ganz viele Jobs auch neben dem Studium dann noch gehabt. Dazu kam ja noch, also ich habe sehr viele verschiedene Jobs in meinem Leben schon gehabt. Und dann hatte ich gar nicht so die Zeit, um mich groß für Politik zu interessieren vorher, bis ich dann halt angesprochen wurde.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lisa Marie Jeckel. Ich spreche mit Lisa Marie Jeckel von den Freien Wählern. Sie hat uns schon eine Menge verraten, wo sie überall in ihrer Jugendzeit gejobbt und gearbeitet hat. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Aber das zeichnet sie ja aus. Wir haben ja heute in der Politik, was ich glaube auch einen großen Frust auslöst, wir haben ja so viele Leute, die tatsächlich im politischen Bereich unterwegs sind und nie gearbeitet haben. Also ich sage das ja so ein bisschen ketzerisch, weil natürlich haben die irgendwelche Jobs gemacht. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich sage jetzt mal tatsächlich die Pizzabestellung angenommen habe oder die Zeitung ausgetragen habe oder ob ich einfach im Büro eines Bundes- oder Landtagsabgeordneten gearbeitet habe.
Ja, das stimmt, das glaube ich auch, weil vor allem, wenn man draußen arbeitet, also bei Wind und Wetter, ne, bei Minusgraden, bei super heißem Wetter, ich war immer draußen am Arbeiten, also ich habe auch zeitweise auf der Pferderennbahn gearbeitet, das ist auch ein Knochenjob, also es ist körperlich auch höchst anstrengend und diese Erfahrung habe ich alle gemacht und ich denke, das hilft einem schon und vor allem hilft es mir auch jetzt noch. Ich habe meinen Pferdebetrieb zwar eingestellt, aber zwei Pferde privat habe ich behalten und meinen kleinen Stall auch. Und das bedeutet für mich, dass ich regelmäßig mit dem Auto den Mist anhänge und dann aufs Feld fahre und dann mit der Schaufel den Mist schaufel. Und wenn ich am nächsten Tag im Plenum bin, dann denke ich so, ja, ich bin sehr geerdet.
Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist immer wichtig. Auch, es hat ja auch noch was anderes. Es ist ja das gute Gefühl, dass man auch nicht, also wenn man irgendetwas anderes kann, ist man nicht in der Abhängigkeit von dem Mandat.
Das stimmt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen erklären, Freie Wähler begegnet uns ja, die Begrifflichkeit begegnet uns ja an vielen Stellen und Freie Wähler ist in diesem Fall die Partei und es gibt ja diese vielen Gruppierungen, die in den Kommunen aktiv sind, die, ja, ich glaube, man versucht sich da zwar anzunähern, aber es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen.
Jein, also es war ja so, dass aus den, also die FWGen, die sind genau kommunal aktiv und irgendwann haben die halt gesagt, ja, die Gesetze werden aber da oben gemacht, die wir dann umsetzen müssen und damit wir was ändern können, dann müssen wir eigentlich Richtung Landtag und Bundestag gehen. Und dann haben ein paar von den FWG-Leuten gesagt, zum Beispiel auch mein ehemaliger Vorsitzender, wir gründen jetzt die Partei, damit wir eben das, was wir vor Ort, die Probleme vor Ort, müssen halt weiter oben gelöst werden, teilweise. Und dafür haben die dann halt gesagt, wir brauchen jetzt eine Partei. Und dann sind halt immer mehr Leute auch in die Partei eingetreten, so wie ich, die gar nicht bei der FWG waren vorher. Aber ursprünglich hat sich das aus der FWG entwickelt.
Vielleicht besser erklärt, so eine CDU, die ist dann durchorganisiert oder eine SPD bis in den Ortsverein. Diese Struktur ist, glaube ich, bei den Freien Wählern dieser Detailtreue, glaube ich, noch nicht da.
Nein, genau, richtig. Und ich finde das auch gut. Also wir haben die Gespräche mit den FWGen hier vor Ort auch. Wir sitzen ja zusammen jetzt auch im Kreistag. Und unser Plan ist schon, dass es unterhalb von der Kreistagsebene FWG bleibt. Zumindest jetzt erstmal. Muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich dann auch eine niedrigere Hemmschwelle für die Leute, die sich politisch engagieren wollen, aber nicht direkt in eine Partei eintreten wollen, zu sagen, hey, ich gehe zur FWG, das kostet weniger Geld, ist es nicht so richtig Partei und ich kann mich trotzdem engagieren und ein bisschen reinschnuppern. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Leute dann irgendwann auch eine Parteifreiwähler beitreten, weil das sollte schon das Ziel sein. Aber ich finde es auch schön, dass wir so ein bisschen flexibel sind und dadurch noch so ein bisschen näher am Bürger dran, denke ich.
Ich glaube, das war ganz schön spannend mit dem Einzug in den Landtag in Rheinland-Pfalz, weil das hatten, glaube ich, viele gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass das passieren könnte. Und letztendlich war der Landtag auch nicht darauf vorbereitet, ne?
Ja, wir haben, glaube ich, immer noch keinen Briefkasten. Gut, jetzt hat sich das vielleicht sowieso erledigt. Gut,
da können wir ganz kurz gleich noch drauf eingehen. Aber tatsächlich, ich weiß, dass es sehr lustig war, dass das einfach diese Bürofläche und alles, dass das schon ein Thema war am Anfang.
Ja, der Mutter-Kind-Wickelraum von Anne Spiegel haben wir ja dann übernommen als Büroräume. Das musste umgebaut werden. Da waren dann auch die Wasseranschlüsse und alles Mögliche in den Wänden. Also es war ein bisschen abenteuerlich am Anfang auf jeden Fall.
Und wie ist das als neue politische Kraft? Wird man da ernst genommen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich meine, ich persönlich habe eigentlich eine gute Erfahrung, was das angeht, gemacht. Also wenn man jetzt auch in den Ausschüssen sitzt und so weiter, dann wird man eigentlich mit demselben Respekt behandelt wie die anderen. Man wird genauso angehört und so weiter. Im Plenum ist natürlich alles nochmal ein bisschen mit Show verbunden für die Presse. Da muss man natürlich noch so ein bisschen, Ja, die Tierschutzanträge, die sind teilweise leider nicht so ernst genommen worden, wie ich es mir wünschen würde. Aber insgesamt, wenn man sich menschlich so begegnet auf dem Flur und so und generell auch mit der Verwaltung und allem, da hatte ich nie das Gefühl, dass sie denken, ah, die Neuen, da braucht man jetzt nicht groß mitreden. Also es war schon bisher eigentlich immer respektvoll und wir wurden schon ernst genommen.
ich sage jetzt so als Pressevertreter, meine Außenwahrnehmung, wenn ich in unser Redaktions-E-Mail-Postfach schaue, ist die Fraktion der Freien Wähler aus wahrscheinlich nicht nur sogar gefühlt, sondern wahrscheinlich kann man es sogar mit Zahlen belegen, eine sehr aktive Fraktion. Also es vergeht fast kein Tag, an dem nicht eine Erklärung, eine Pressemitteilung, ein Hinweis auf einen Missstand. Ich habe das als sehr aktive Fraktion erlebt. Diese Arbeit wird jetzt ein bisschen schwieriger in den nächsten Monaten wahrscheinlich, ne?
Ja, also zumindest bis wir hoffentlich dann die Anerkennung haben, aber auch bis dahin, denke ich, werden wir so weitermachen. Also es wird dann jetzt nicht mehr von der Fraktion ausgeschickt, die gibt es ja leider nicht mehr, aber wir als einzelne Abgeordnete arbeiten natürlich weiterhin so fleißig weiter und es freut mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal sehr, dass das so auch wahrgenommen wird, weil wir geben uns wirklich Mühe, den Auftrag, den wir auch von den Bürgern durch die Wahl bekommen haben, bestmöglich umzusetzen und wir arbeiten alle hart.
Wir erklären noch ganz kurz, zwei Mitglieder haben die Fraktion verlassen. Dadurch sind es zu wenige Menschen für eine Fraktion und deswegen heißt es danach Gruppe. Ne? Das ist das, was wir im Bundestag auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und den Linken erlebt haben. Durch die Trennung ist da keine linke Fraktion mehr, sondern auf einmal sind es zwei Gruppierungen.
Genau, nur dass bei uns der Unterschied ist, die Gruppierung muss als parlamentarischer Zusammenschluss erst noch anerkannt werden durch den Landtag. Und diesen Antrag haben wir jetzt gestellt, dass wir anerkannt werden und dann entsprechend hoffentlich dann auch Mittel bekommen dafür, dass wir dann eine Gruppe sind und auch wieder Mitarbeiter einstellen können. Also das ist aktuell noch in der Schwebe. Ich hoffe, dass das positiv ausgehen wird und wir dann am Ende des Tages eine offizielle Gruppe in dem parlamentarischen Sinn auch sein können. Und dann können wir eigentlich die Arbeit relativ unverändert wieder aufnehmen.
Sie könnten natürlich weiter eine Fraktion sein, wenn die beiden, die da jetzt irgendwie unzufrieden sind, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich einfach sagen, was weiß ich, okay, wir sind unzufrieden und geben unseren Platz frei für den Nachrücker.
Richtig, genau. Und da appellieren ja viele auch an deren Gewissen, dass sie das tun. Also ich meine, sogar der Landtagspräsident hat sich dazu geäußert und das macht er ja quasi nie, dass er sich zu politischen Themen in der Presse äußert. Es ist halt wirklich auch nicht besonders demokratieförderlich, was da gerade passiert. Wir wurden ja als Partei gewählt und die sind über die Liste reingekommen. Das heißt, die Wähler wollten freie Wähler im Landtag. Und wenn die nicht mehr bei den Freien Wählern mitmachen wollen, dann ist das deren gutes Recht. Aber dann sollten die auf jeden Fall das Mandat niederlegen und anderen Freien Wählern die Chance geben, mit uns im Landtag zusammenzuarbeiten.
Ganz kurz, hier will irgendjemand was von mir?
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Lisa-Marie Jeckel. Bis vor kurzem gab es im Rheinland-Pfälzischen Landtag eine Fraktion der Partei Freie Wähler. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das war auch schon Thema im Gespräch mit Lisa-Marie Jeckel hier bei Antenne Mainz.
Nur ein Thema ist jetzt in den Stichworten schon ein paar Mal gefallen. Und tatsächlich ist Tierschutz etwas, da sind Sie mir auch aufgefallen. Das ist ein Thema, das aus meiner Sicht auch nicht immer die Bedeutung findet, die es eigentlich haben sollte. Und unter anderem geht es um das Thema der Katzen, was viele Menschen nicht wissen. Wir haben fast überall, sei es im ländlichen Raum, aber auch in den Städten, wild lebende Katzenpopulationen, die sich natürlich auch wild ausbreiten, weil es oft keine Regeln für die Kastration gibt.
Richtig, genau. Und auf das Problem bin ich aufmerksam geworden und ich hatte dann auch ein Treffen im Landtag mit Katzenfreunde Mainz war das und Tierfreunde Mainz. Das sind zwei verschiedene, ne?
Also da gab es vermutlich war es sogar die Katzenhilfe Mainz, würde ich fast tippen.
Katzenhilfe, ja. Genau, so war genau. Der Name. Also es gab, genau. Und dann hatten wir noch den Tierschutzbund da und die Katzenhilfe Mainz, ja, die haben erzählt, dass sie innerhalb von Mainz teilweise 20, 30 Katzen fangen. Oder also das, ich hatte mich mit dem Thema ja schon beschäftigt, aber das hat mich dann doch auch erstaunt, weil man sieht ja in Mainz jetzt keine Katzen rumstreuen, wo man denkt, oh je, denen geht's ganz schlecht. Also das habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist halt auch das größte Problem von den Straßenkatzen. Die werden in Deutschland nicht so gesehen wie jetzt in den südlicheren Ländern, wo man ja weiß, dass es das Problem gibt. Und das weiß man bei uns leider nicht so sehr. Und deswegen wird da viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach.
Also da ist ein enormes ehrenamtliches Engagement, was dahinter steckt, das diese wildlebenden Katzen versorgt. Aber Hintergrund ist natürlich auch, die Katzen anzulocken, einzufangen und eine Kastration vorzunehmen, weil ja ganz schnell 3, 4 Würfe mit ja bis zu 8, 10 Tieren manchmal dabei rauskommen können.
Ja, genau. Die vermehren sich extrem und die sind leider sehr krank, die sterben leider sehr, sehr früh. Es gibt natürlich nicht genug Nahrung für die, es ist zu kalt teilweise im Winter. die sind nicht dafür gemacht, in freier Wildbahn zu leben, weil das sind ja Hauskatzen und deswegen, also das ist schon großartig, was die Leute da vor Ort leisten, also was sie auch privat, also wenn sie die Katzen gefangen haben, dann gehen sie ja auch nicht jedes, also geht es manchmal nicht so schnell, dass sie dann zum Tierarzt kommen, die müssen sie ja dann auch irgendwo unterbringen, zwischenzeitlich in den Käfigen, in denen sie die fangen und also das wird alles ehrenamtlich organisiert und das ist schon Wahnsinn, was die Menschen da leisten, ja.
Die Kastration, die kostet zum Teil sechsstellig im Jahr, die so und so Vereine zusammenbringen und zusammen durch Spenden sammeln. Und da kann man wirklich echt viel, viel Tierleid vermeiden. Also ich kann ein Beispiel, das sind die Katzen auf dem Gelände der Uni Mainz. Da ist man jetzt tatsächlich auf gutem Weg, dass diese Population irgendwann verschwinden wird, weil halt alles, was dort mal war, eingefangen wurde. Und jetzt sind halt noch ein paar alte, wildlebende Katzen da, die gefüttert werden, bis sie halt irgendwann nicht mehr da sind.
Ja, die dann auch kastriert wurden und sich dann entsprechend nicht vermehren können. Und ich denke, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass diese Katzen alle kastriert werden sollten und sich nicht noch weiter vermehren können und das Elend nicht noch mehr verschärfen. Und dafür müssen aber dann auch unsere Hauskatzen, die draußen rumlaufen dürfen, kastriert werden, weil die vermehren sich natürlich dann auch mit den Straßenkatzen und dann gibt's immer mehr. Ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung auch. Wir hatten auch Katzen und da wurde uns auch dann direkt dazu geraten, also auch die weibliche Katze, dass da nicht irgendwas kommt und die männliche, das wurde uns auch gesagt, das ist ganz wichtig, den Kater, dass der dann auch kastriert wird, weil die streuen dann rum und suchen und die finden dann irgendeinen Partner und dann vermehren die sich. Und das ist halt das große Problem auch von den Hauskatzen, die wir privat halten. Und deswegen ist eine Kastrationspflicht für alle Katzen so wichtig.
Gerade bei männlichen Tieren unterschätzt man ja den Radius. Da gibt es tolle Untersuchungen. Ja. Also so mancher Kater ist 10 oder 15 Kilometer in der Nacht unterwegs. Das heißt, der ist auch für den Nachbarort vielleicht ein Problem.
Ja. Genau. Und das zeigt ja auch, also sogar unsere Hauskatzen bewegen sich nicht nur innerhalb einer Gemeinde, sondern halt auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Und dann muss man sich überlegen, was machen dann Straßenkatzen, die nicht einen festen Ort haben? Die ziehen ja dann auch weiter. Und deswegen finde ich das halt nicht ausreichend, dass die Gemeinden die Kastrationspflicht einführen, sondern man sollte das halt übergreifend auch machen. Am besten auf Bundesebene, da ich nur in Anführungszeichen Landtagsabgeordnete bin, habe ich das erstmal auf Landesebene versucht. Das würde ja auch schon viel helfen, aber ich unterstütze auch die Forderung vom Tierschutzbund, dass man das bundesweit einführt, diese Kastrationspflicht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lisa Marie Jeckel. Sie sitzt im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Lisa Marie Jeckel ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen unter anderem über das Thema Tierschutz.
Wenn man so eine Stimme erhebt, Sie haben gerade gesagt, dass Tierschutz dann manchmal auf politischer Ebene nicht überall sofort als vollwertig anerkannt wird. Ist das die Erfahrung?
Ja, also im Landtag leider. Also da war ich auch ein bisschen schockiert. Also ich weiß jetzt nicht, von wem das kam, aber das kam von der Ecke der Ampel. Die haben das ja auch dann abgelehnt. Da wurde dann miaut, als ich zum Rednerpult gegangen bin und gelacht und so. Und das, also wenn man sich mal überlegt, was für ein unglaubliches Elend dahinter steckt, hinter diesem Antrag, wie sehr die Tiere auf den Straßen leiden, dann war das schon schockierend, wie sehr man sich darüber lustig machen kann, weil wir reden ja hier immerhin von Lebewesen. Und das fand ich schon bitter, auch als dann so ein bisschen angedeutet wurde, das Thema sei ja nicht so wichtig und das hat ja nicht wirklich was in einer aktuellen Debatte, wo wir das hochgezogen hatten. Also wir hatten den Antrag und haben gesagt, wir nehmen unser Optionsrecht, dass das dann zur aktuellen Debatte besprochen wird, statt einem anderen Thema, weil uns das wichtig war. Und da hieß es so, ja, also das wäre ja kein angemessenes Thema für eine aktuelle Debatte. Und das fand ich dann schon bitter, weil erstens sind da ganz, ganz viele Lebewesen, die da dranhängen. Das sind Leben, die da, über die wir hier entscheiden. Und zweitens sind so viele ehrenamtliche Leute da engagiert und das ist ja dann auch nicht besonders wertschätzend für die, wenn man sagt, das ist ja nicht so ein wichtiges Thema, was hat das hier zu suchen?
Ich finde es auch menschlich nicht wertschätzend, also wenn Sie sagen, dass da gemiaut wurde, das lässt für mich im normalen Umgang so ein bisschen auch zweifeln. Ich finde, es gehört nicht in ein politisches Gremium dieser Größe.
Ja, absolut. Also ich war auch total schockiert, fassungslos, das ist ja kein erwachsener Umgang miteinander. Also ich habe dann auch auf dem Weg dahin denen zugerufen, sehr erwachsen. Weil ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Wo sind wir denn hier, dass da das also dass Tiergeräusche nachgemacht werden? Wobei ich leider sagen muss, das war nicht das erste Mal. Es wurde auch schon mal so put 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 gemacht, als ich eine Rede gehalten habe. Und ja, das zeigt, wie reif manche Abgeordnete sind, wie ernst die ihren Job nehmen. Und das finde ich schon sehr erschreckend.
Ja, das ist, also habe ich jetzt zum ersten Mal so gehört und nehme ich jetzt auch einfach mal so mit. Was lässt mich dann doch ein bisschen nachdenklich zurück? Also wir kennen das vielleicht aus Bundestagsdebatten manchmal, wo dann irgendwelche Zwischenrufe kommen, wo ich mir einfach auch denke, gehört das wirklich dahin, wenn man einen, ja, die Würde des Hauses, also das ist so ein Begriff, den ja. der mir da immer einfällt. Und ich glaube, manchmal ist den Mund halten dann die bessere Variante.
Genau das, ja. Ich denke, wir sollten extremen Respekt und Ehrfurcht auch vor der Aufgabe haben, die wir innehaben. Also ich bin jedes Mal, wenn ich auf den Landtag zugehe, bin ich ehrfürchtig, dass ich da arbeiten darf, dass ich Teile der Bevölkerung beziehungsweise die Bevölkerung insgesamt repräsentieren darf und dass ich mitentscheiden darf für unser Land. Und das ist eine Riesenehre. Und da hat man ein bisschen sich respektvoll zu verhalten, meiner Meinung nach. Das fängt schon bei den Klamotten an. Da bin ich auch mit manchen nicht so einverstanden, weil ich denke, auch durch die Kleidung kann man ausdrücken, dass man den Job ernst nimmt. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch. Aber vor allem durch sein Verhalten. Und das ist tatsächlich ja nicht in Ordnung gewesen.
Ich habe das früher ein bisschen anders gesehen. Ich war früher auch, wo ich gesagt habe, was weiß ich, wo ich leger irgendwo hingekommen ist, wo sich es vielleicht gar nicht gehört. Ich habe aber heute festgestellt, dass es tatsächlich gar nicht um einen selbst geht, sondern dass es die Wertschätzung gegenüber dem anderen und wie man eine Rolle annimmt. Und man kann es vor Gericht sehen oder sonst was. Es ist einfach, es gehören sich gewisse Dinge in gewissen Umgebungen. Und genau. Ein Beispiel habe ich hier schon öfter gesagt. Also wenn wir einfach gucken, wie sich Banken verändert haben im Geschäftsgebaren, finde ich, haben die sich mit dem Fall der Kleiderordnung auch im Geschäftsgebaren geändert. Ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber ich beobachte es.
Ja, also ich glaube schon, dass das so ein bisschen, also ich meine, man sagt ja nicht umsonst Kleider machen, Leute. Also für mich ist das schon, also ich stelle was dar, wenn ich mich entsprechend anziehe. Ich nehme den Job ernst, den ich mache. Und das sehen ja dann auch die anderen, dass ich da mit Ernst rangehe und nicht einfach mit Jogginghose da rumlaufe, sondern ich ziehe mich entsprechend an und nehme die Aufgabe an, die mir zuteil wurde und nehme das auch ernst. Und ich denke, das kann man schon auch mit Kleidung ein Stück weit ausdrücken.
Und ich finde, das ist halt einfach, ich meine, das sind Volksvertreter. Also das heißt, alle Menschen, die im Landtag oder sonst was sitzen oder auch in einem kommunalen Parlament, ja, die sollen uns vertreten. Und ich finde, da darf man das auch mit einer gewissen Würde verbinden.
Genau, genau. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lisa Marie Jäckel. Lisa Marie Jäckel setzt sich für den Tierschutz ein. Sie ist bei den Freien Wählern und sitzt im Rheinland-Pfälzischen Landtag.
So, das waren das Vogelgeräusche, was die Kollegen im Parlament gemacht haben?
Ja, so das sind ja dann Hühnergeräusche wohl. So.
Hühnergeräusche. Ich dachte, weil es ist einmal wegen Limburg die Tauben gefallen, weil das ist tatsächlich, wenn wir über Tierrechte reden, ist es ein ähnliches Problem, weil auch die Taubenpopulation, auch dort kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber ich weiß, da gibt es in Wiesbaden und Mainz auch enorme ehrenamtliche Aktivitäten und da geht es halt darum, die Eier auszutauschen, um einfach diese Population ebenfalls in den Griff zu bekommen. Und das ist gut für Mensch und Tier.
Genau, also bei den Tauben war ich tatsächlich auch schon ziemlich viel dabei, habe auch sehr, sehr viel geteilt auf meinen Social-Media-Kanälen, weil ich auch oft darauf aufmerksam machen wollte, obwohl das in Hessen ist, Limburg. Aber ich wohne ja direkt an der Grenze und ich kenne ja noch viele Leute aus Limburg von damals. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich da vielleicht auch meinen Teil zu beitragen kann. Bin auch nach Offheim einmal gegangen und habe da mit zugeguckt, wie die Taubenschützer, beziehungsweise auch mit angepackt, wie die Taubenschützer da agiert haben, also wie sie die Nester tatsächlich dann durchsucht haben und die Eier ausgetauscht haben. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem ich mich auch angenommen habe mit kleinen Anfragen und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass daher dieses Put, Put, Put kam, dass die Bus, also es hatte mit der Rede nichts zu tun. Ich glaube, das war tatsächlich sogar die Rede, wo es um die Bürgerbeauftragte ging. Aber das war dann meine Person, die damit angegriffen werden sollte, weil ich mich dafür einsetze wohl für den Tierschutz. Und das, aber genau, das könnte schon von den Tauben kommen, dass so Geräusche dann gemacht wurden, weil ich da, wie gesagt, auch schon Reels dann zugedreht habe und Sachen geteilt. Und Anfragen gestellt, weil das ist auch eine Sache, wo man, glaube ich, sehr human sehr viel erreichen kann, ohne jetzt zu sagen, wir müssen die töten. Also das habe ich sowieso, verstehe ich bis jetzt nicht, wie man, wieso, also es wurde ja schon nachgewiesen, dass das Töten auch gar nicht so viel bringt, weil die ganz, ganz schnell sich wieder zu der Zahl vermehren.
Es geht, also erstens sind Tauben, also meine Tochter hat Tauben in der Stadt wohnen auf dem Balkon. Die sind sehr treu, wohnorttreu. Das heißt, man kriegt die nicht so ohne weiteres weg. Aber die legen halt regelmäßig in dieser wunderbaren Umgebung, die wir liefern, regelmäßig Eier. Und das ist die einfachste und effizienteste Methode, dort über ein paar Jahre der Geschichte dann Herr zu werden, indem man einfach künstliche Eier da reinlegt. Nach ein paar Wochen geben sie sie auf, dann ist erstmal Ruhe.
Ja, genau. Und ich denke, das kann man halt auch super mit so Taubenschlägen machen, die es ja dann auch gibt von vielen Taubenschutzvereinen und so, dass man dann einen Ort hat innerhalb der Stadt, wo man sagt, hier können die dann auch brüten bzw. Eier legen und da kriegen sie auch Futter regelmäßig. Und da gibt's ja genug Leute, die sich wirklich auch ehrenamtlich da engagieren wollen. Da muss man gar nicht so unfassbar viel Geld ausgeben. Und die Tauben sind ein bisschen von der Straße weg. Die fressen nicht den ganzen Müll da. Die machen da nicht überall hin, sondern sind so ein bisschen mehr auf einen Ort zentriert. Und man kann die Eier austauschen. Und so kann man das gut im Griff halten, auf einer humanen Art und Weise.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lisa Marie Jeckel. Lisa Marie Jeckel ist meine Gesprächspartnerin. Sie ist bei den Freien Wählern. Sie sitzt im Rheinland-Pfälzischen Landtag und war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Geben Sie uns ein bisschen Einblick. Das heißt, Sie sind ja so ein bisschen, sag ich mal, in den Landtag rein. Ich weiß, es war jetzt ja keine politische Karriere geplant in dem Sinne.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich wollte tatsächlich ja nach meinem Jurastudium irgendwas in der Richtung machen. Also ich bin so gegen Ende tatsächlich zu der Überlegung gekommen, erstmal Pferderecht und Steuerrecht zu machen. Also das mit dem Steuerberater hatte ich noch nicht ganz aufgegeben, hatte aber ja meinen Pferdebetrieb schon aufgebaut. Das kam einfach dadurch, dass ich so viele Anfragen hatte, Pferde zu trainieren, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache das beruflich, melde die Selbstständigkeit an und dann kann ich die ganzen Anfragen auch annehmen. Und so ging das dann mit meinem Betrieb los. Dann kamen dann auch Pferde, die hier bei mir eingestellt waren, die ich dann in Britt hatte. Ja, das war also mein Ziel. Ich wollte parallel immer meinen Pferdebetrieb aufrechterhalten, in kleinem Rahmen so. Also ja gut, es sind schon meistens so 30, 40 Stunden, aber ich kann ja viel arbeiten, ist ja kein Problem, nebenbei Jura, also dass ich halt die Hälfte der Zeit im Bürojob habe, weil das macht mir schon auch Spaß, mich in Sachen einarbeiten und so die Schreibtischarbeit, das ist schon eigentlich auch mein Ding, aber ich wollte halt dann parallel das mit den Pferden weitermachen, ist gut zum Ausgleich, gut für die Gesundheit und das war so mein Berufsziel und dann kam der Armin Hillingshäuser, man könnte sagen mein Mentor, damaliger Vorsitzender, der ist leider an Corona verstorben. Das hat mich auch sehr, sehr getroffen. Dem habe ich alles zu verdanken. Der kam nämlich auf die Idee hier, Jurastudentin. Damals war ich, wie gesagt, ja scheinfrei. Das bedeutet, ich hatte alle Qualifikationen innerhalb des Studiums erworben, um mich fürs Examen anmelden zu dürfen. Habe das Examen aber noch nicht vollendet gehabt. Und der hat dann in der Zeit gefragt, ob ich nicht Lust habe als Jurastudentin, junge Frau. Das ist wohl nicht verkehrt so, wenn man dann so eine Wahlkreiskandidatin vorweisen kann. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt, dachte, Politik passt für mich. Warum nicht? Ich versuch's mal. Und so bin ich dann irgendwie so reingerutscht, obwohl das nie, wirklich nie mein Berufsziel war. Also ich hatte das noch nicht mal ansatzweise überlegt, ob ich mal in die Politik gehen will. Das kam eigentlich für mich bisher nie in Frage.
War das dann an dem Wahlsonntag eine richtige Überraschung?
Dadurch, dass ich doch ein bisschen unbedarft daran gegangen bin, muss ich sagen, nicht, weil ich habe mir da gar nicht so Gedanken gemacht, wie wahrscheinlich, wie unwahrscheinlich das ist. Ich habe so gesehen, in den Umfragen waren wir ja ursprünglich immer bei 3%, so 2 Monate vor der Wahl oder so waren es dann mal 4 und 1 Monat vor der Wahl waren die letzten 2 Umfragen, waren glaube ich bei 5%. Dann habe ich gedacht, ja, wenn die Umfragen das sagen, dann wird es schon so kommen. Aber es war mir auch so relativ, also ich habe diese Konsequenz davon, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert gehabt. Ich war so beschäftigt mit, ich habe ja mein Examen geschrieben und parallel den Wahlkampf gemacht. Und ich hatte auch gar keine Zeit, groß zu überlegen, was bedeutet das überhaupt. Ich habe einfach weitergemacht, ne? Und dann sind wir auf einmal reingekommen und da habe ich erst so gecheckt, so was das, also ich habe es natürlich vorher schon gewusst, aber dass es dann einem so wirklich so klar wird, wow, wir sind jetzt wirklich in den Landtag gekommen und das ist scheinbar auch was sehr Besonderes. Obwohl die Umfragen ja bei 5% waren, ist das nicht selbstverständlich. Und das ist mir erst später so bewusst gewesen. Also davor war es mehr so, ja, die Umfragen sagen das ja, dann wird es schon so passen irgendwie.
Wie muss ich mir das vorstellen als Oppositionskraft im Landtag? Das heißt, manchmal, wie gesagt, mir fällt die Stimme schon, sage ich mal, rein aus der Pressearbeit auf, aber ich glaube, es ist auch anstrengend, eine Stimme dann als kleine Oppositionskraft hinzubekommen, also zwischen zwei größeren Oppositionskräften und auch teilweise sehr lauten.
Ja, absolut. Also die einen, die nehmen sehr, sehr viel Raum ein und die anderen sind sehr, sehr laut.
Okay.
Also ja, das stimmt schon. Allerdings habe ich eigentlich das Gefühl, dass wenn man gute Sachen sagt, wird man auch gehört. Und deswegen war das jetzt nicht so das Problem. Vor allem ist es ja so, wenn man in der Opposition ist, wird ja grundsätzlich eigentlich alles abgelehnt. Also man hat ja nicht die Illusion, dass wenn auch mit dem Landestierschutzbeauftragten, den hatten wir auch beantragt im Plenum, die Freien Wähler. Und da war eigentlich schon von vornherein klar, dass das alle, also vor allem die Ampel ablehnt, dass das insgesamt also abgelehnt wird, obwohl es die Grünen ja im Wahlprogramm stehen haben, einfach weil es von der Opposition kommt. Und das ist schon unglaublich schade, aber man kann trotzdem was bewirken, habe ich festgestellt. Erstens ist es ja dann in den Köpfen von denen und vielleicht setzen sie es ja selbst um dann irgendwann. Also ich hoffe, ich meine, SPD und Grüne haben ja das war in Niedersachsen, meine ich, auch eine Kastrationspflicht im Plenum durchgebracht. Sie haben zwar die Verordnung entsprechend noch nicht geschrieben, aber das haben sie schon beschlossen da und in Berlin ja auch. Deswegen habe ich noch die Hoffnung, dass sie es vielleicht bei uns dann, weil sie es jetzt einmal von uns gehört haben, wissen, dass ich an dem Thema dran bin und drauf gucke, dass sie es dann vielleicht irgendwann von selbst umsetzen. Und da gab es ja auch noch die Sache mit mit der Weideschlachtung. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da haben wir einfach so viel Öffentlichkeitsdruck aufgebaut und dann ging das ja auch vor Gericht. Meine kleinen Anfragen wurden vom Gericht zitiert im Urteil und so Sachen. Dann habe ich gesagt, okay, die ändern trotzdem nichts, obwohl es schon ein gerichtliches Urteil gibt, was eigentlich sagt, ey, ihr müsst was ändern. Und dann haben wir es nochmal ins Plenum eingebracht und dann haben sie es schnell geändert, bevor es dann im Plenum war. Buche ich mir jetzt auch mal als Erfolg auf mein Konto, aber so kann das dann auch gehen.
Ist natürlich jetzt, sage ich mal, nicht die ganz feine Art, aber natürlich für die Sache ist es natürlich perfekt, weil es ist umgesetzt. Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, das ist, ich weiß nicht, jetzt weit verbreitet, glaube ich, in der deutschen politischen Kultur, dass wenn der Antrag von der falschen Seite kommt, obwohl er gut ist, dass er irgendwie nicht angenommen wird. Und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat und warum das so ist, weil normalerweise, ja, wenn ich es im Programm stehen habe, habe ich es im Programm stehen.
Ja, genau. Und das ist auch etwas, ich bin ja noch nicht so lange in der politischen Landschaft unterwegs. Und das ist auch etwas, was mich da schon sehr, schockiert, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es hat mich schon sehr verwundert und das finde ich schon sehr, sehr schade, dass das tatsächlich immer so ist. Und da gab es auch eine interessante Geschichte. Da gab es einmal einen Antrag von der CDU zu Childhood-Häusern. Und das finde ich auch eine super Sache, absolut unterstützenswert. Die Ampel wollte es natürlich nicht, war ja von der Opposition. Und die haben dann einen Gegenantrag eingebracht, auch mit guten Sachen, wie man dem Kinderschutz dienen kann. Und da sieht man, wie sachorientiert die Freien Wähler arbeiten, weil die Opposition hat das dann von der Ampel komplett abgelehnt. Klar, kommt ja von der Regierung, dann dürfen wir das quasi nicht annehmen als Opposition. Wir Freien Wähler haben aber sowohl von der CDU zugestimmt als auch den Antrag von der Ampel. Die haben sich ja gegenseitig nicht ausgeschlossen. Und der von der Ampel war zwar nicht so gut wie der von der CDU, meiner Meinung nach, aber trotzdem auch unterstützenswert. Und deswegen haben wir da zugestimmt. Und rechts und links kamen dann die irritierten Blicke von den anderen Oppositionsfraktionen. Wie, ihr stimmt dazu? Ja, sachorientiert und so, ihr wisst schon.
So sollte es sein, ne? Denke ich mal. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich das richtig gesehen? Was war das am Wochenende auf Social Media? Was war das für eine Veranstaltung?
Der Bundesparteitag der jungen Freien Wähler in Aschaffenburg.
Okay. Welche Rolle haben Sie da gespielt?
Ich bin jetzt Bundesvorsitzende.
Okay, so geht das, ne?
So geht das, vom Pferdemädchen zu Bundesvorsitzenden. Irgendwie ist das passiert in den letzten Jahren. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingelaufen bin.
Okay, das heißt, auf Bundesebene, die Freien Wähler, ich weiß gar nicht, sind, glaube ich, mehrere Bundesländer, wo sie schon auch in den Parlamenten sind. Bundestag fehlt natürlich noch, ne, diese Ebene.
Ja, genau. Also wir sind in Bayern ja sehr stark und auch in der Regierung. Und das Ziel ist natürlich aber auch, dass wir in den Bundestag kommen, dann könnte ich die Kastrationspflicht auch da mal anbringen. Das wäre natürlich ein großer Wunsch von mir.
Und das heißt, das ist wieder eine neue Rolle, die Sie jetzt dann einnehmen und ja, diese Erfahrung gerade machen.
Genau, ja. Und ich hoffe, dass ich halt die Themen, wo man, also es sind so viele Themen, wo man auf Landesebene dann denkt oder gesagt bekommt, ey, das Thema ist leider, wird im Bund geregelt, da können wir jetzt nichts tun. Und ich habe die Hoffnung, dass ich zumindest als Bundesvorsitzende schon mal einige Themen dann an die Presse adressieren kann in dieser Rolle und darauf aufmerksam machen kann. Und natürlich dann auch durch sehr, sehr guten Wahlkampf, dass wir dann irgendwann auch eine Fraktion im Bundestag haben und ich dann meine Anliegen an meine Kollegen im Bundestag weitergeben kann, dass die das dann da sich für einsetzen.
Ich finde das sehr stark, dass Sie trotz der Dinge, die da gerade bei Ihnen in der Noch-Fraktion, als wir das hier aufzeichnen, losgehen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und ja, solche Turbulenzen sind eigentlich, ich weiß gar nicht, ich warte immer noch so auf Statements von den beiden ausscheidenden Kollegen. Irgendwie fehlt es da total an, ja, also wenn ich was zu kritisieren habe, dann bitte auch adressieren.
Ja, richtig. Also da gibt es einfach keine richtigen Kritikpunkte und das ist natürlich unfassbar frustrierend für uns und die Zeit momentan ist sehr, sehr schwer. Aber ich habe gehört, hier soll es um Tierschutz gehen und deswegen habe ich zugesagt, weil mir, wie gesagt, Tierschutz unfassbar am Herzen liegt und deswegen möchte ich auch jetzt, auch wenn wir Turbulenzen gerade haben, nicht aufhören mit dieser wertvollen Arbeit auch der Aufklärung, weil ganz viele Leute da draußen wissen überhaupt nicht, wie groß das Problem der Straßenkatzen ist. Und deswegen denke ich, trägt das ja heute auch dazu bei, dass wir vielleicht darauf aufmerksam machen können. Und das ist ja auch schon hilfreich. Und deswegen war mir es sehr wichtig, dieses Interview auch trotz der Turbulenzen durchzuziehen.
Das ist auch der Sinn dieses Gesprächs. Also es gibt immer so einen thematischen Ansatz, aber ich sage immer so, ich möchte immer so ganzheitlich einen Menschen vorstellen, geht es immer vorne ein bisschen um den Lebensweg und natürlich, ich meine, wer ein paar Schlagzeilen liest, kann jetzt, das, also nicht drüber zu reden wäre auch, sage ich mal, nicht
ja,
gut.
Absolut richtig, das Totschweigen muss man auch nicht, es ist nun mal passiert und ich nehme da auch gerne Stellung zu, also ich habe ja jetzt auch einige Sachen dazu erklärt, das ist gar kein Problem.
Umso mehr Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.